Ja, liebe Geschwister, euch allen ein herzliches Willkommen, schönen guten Morgen allen, die heute gekommen sind zu dem. Und das Wort. Ja, ich habe vor einiger Zeit einen Text betrachtet aus dem Buch Rut und ich möchte heute die letzten zwei Kapitel mal mit uns betrachten. Es sind zwei kurze Kapitel, viel Erzählung, aber ein sehr, sehr schönes und sehr, sehr lehrreiches Buch doch. In zweifacher Hinsicht. Zum einen, was das praktische Leben angeht, aber dieses Buch beinhaltet natürlich eine sehr, sehr schöne Sichtweise, vorbildhaft auf unseren Herrn Jesus. Und möchte kurz das auch etwas zeigen. Wir lesen aus dem Buch Rut, Kapitel 3 und 4. Naemia aber, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, nämlich zur Ruth: Meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen, damit es dir gut gehen wird? Und nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter. Siehe, er würfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich nun und salbe dich und lege deine Kleider an und geh zur Tenne hinab, aber lass dich nicht von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und wenn er sich dann schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt, und geh hin und hebe die Decke zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin, und er wird dir sagen, was du tun sollst. Sie sprach zu ihr: Alles, was du sagst, das will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und machte es genauso, wie es ihre Schwiegermutter geboten hatte. Als nun Boas gegessen und getrunken hatte und sein Herz guter Dinge war, ging er und legte sich hinter einen Garbenhaufen. Und sie kam leise und hob die Decke auf zu seinen Füßen und legte sich dorthin. Als es nun Mitternacht war, da schrak der Mann auf und beugte sich vor, und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Da fragte er: Wer bist du? Sie aber antwortete: Ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Er aber sprach: Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun, denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Und nun, es ist wahr, dass ich ein Löser bin. Aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Bleibe über Nacht und morgen, dann, wenn er dich nicht lösen will, so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Bleibe bis zum Morgen liegen. So lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen. Dann stand sie auf, ehe noch einer den anderen erkennen konnte, denn er sprach: Es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte: Gib den Überwurf her, den du anhast, und halte ihn auf. Und sie hielt ihn auf. Da maß er 6 Maß Gerste ab und lud es ihr auf und ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter und sie sprach: Wie steht es mit dir, meine Tochter? Da teilte sie ihr alles mit, was der Mann ihr getan hatte. Und sie sprach: Diese 6 Maß Gerste gab er mir. Denn er sagte: Du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Sie aber sprach: Bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Boas aber war zum Stadttor hinaufgegangen und hatte sich dort niedergesetzt. Und siehe, da ging der Löser vorüber, von dem Boas geredet hatte. Da sprach er: Komm, setze dich her, du so und so. Und er kam herbei und setzte sich. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser: Naemi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich dir, den Vorschlag zu machen: Wenn du es lösen willst, so kaufe es von den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage mir, damit ich es weiß. Denn es gibt niemand, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir. Und er sprach: Ich will es lösen. Da sagte Boas: An dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naemis kaufst, erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Da sprach der Löser: Ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Es war aber von alters her Sitte in Israel, bei der Lösung und beim Tausch die ganze Sache so gültig zu machen. Der eine zog seinen Schuh aus und gab ihm den anderen. Das war die Bestätigung in Israel. So sprach nun der Löser zu Boas, kaufe du es für dich, und zog seinen Schuh aus. Und da sprach Boas zu den Ältesten und zu dem ganzen Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naemis alles erworben habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte. Dazu habe ich mir Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Ehefrau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand, und die Ältesten, wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben, werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peretz, den die Tamar dem Juda gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. So nahm Boas die Ruth, und sie wurde seine Frau, und er ging zu ihr ein, und der Herr aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Da sprachen die Frauen zu Naemi, gepriesen sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naemi nahm das Kind und legte es in ihren Schoß und wurde seine Pflegerin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm den Namen und sprachen, der Naemi ist ein Sohn geboren, und sie gaben ihm den Namen Obed, der ist der Vater Isais, des Vaters David. Und dies ist der Stammbaum des Peretz. Peretz zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nashon, Nashon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Soweit das Wort Gottes. Es ist ein etwas längerer Text, aber es ist immer schön, etwas länger Wort Gottes auch des Zusammenhangs wegen zu lesen. Und wir möchten auch einige Verse uns genauer anschauen. Und gleich im Anfang des Kapitels 3 ist mir da etwas wichtig geworden, etwas, was auch der Naomi unglaublich wichtig war. Sie sagte zu der Ruth, meine Tochter sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen. Was meinte sie damit? Es war ja ziemlich ruhig um sie geworden. Sie hatte einen Mann verloren, sie hatte 2 Söhne verloren, es war ziemlich ruhig, es war mit Sicherheit kein Kindergeschrei, es war gar nichts da. Und ich denke, da könnte man sagen, ja, das denkt man immer so äußerlich vielleicht, Ruhe verschaffen. Oder vielleicht denkt man einfach nur an menschliche Absicherung. Ruth und Naomi waren in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Es waren 2 Frauen, eine alte Frau, die nicht mehr Kraft hatte, irgendwas zu bewegen, auch keine Zukunft mehr hatte, in Israel irgendwie noch einen Mann zu bekommen, um irgendwie für sich zu sorgen. Und diese Moabitin, diese Ruth, die ihren Mann verloren hat. Im Vorfeld haben wir schon gesehen, diese ganze Geschichte, wie diese junge Familie ganz einfach ausgezogen ist, weil der Hungersnot in Israel war. Über das Motiv hatten wir schon gesprochen. Es ist menschlich nachvollziehbar, dass man dann ausweicht. Aber Gott greift ein und es sterben alle Männer des Hauses. Und diese Frauen bleiben übrig. Und wie ich schon sagte, es war sehr ruhig um sie auf einmal. Die Naomi kam und sagte, sag nicht mehr Naomi zu mir, sag Mara zu mir, denn ich bin bitter. Gott hat mich bitter gemacht. Es war alles weg. Alles, worauf man einmal Sicherheit gesetzt hatte, war weg. Und jetzt war sie auf Gott geworfen. Aber die Naomi haben wir auch gesehen in der Vergangenheit, die war auch eine sehr gottesfürchtige Frau, die hat sich nicht auf dieses ganze, auf den ganzen Besitz und auf alles gestützt, sondern sie muss ein unglaublich gutes Zeugnis auch für ihre Schwiegertöchter gewesen sein. Und vor allem Ruth hat sich da ein sehr wunderbares Vorbild an ihr genommen. Und sie gibt dieses wunderbare Zeugnis und sagt schlussendlich, dein Gott ist auch mein Gott. Und das ist doch auch für uns als Eltern ein Ansporn, so zu sein, dass die Kinder auch mal zu uns sagen wollen, dein Gott ist doch mein Gott. Und so sind diese zwei Frauen. Die Rute geht und ist fleißig, die junge Frau. Sie geht hinter den Schnittern her. Und was die übrig lassen, das war vom Gesetz so vorgeschrieben, dass man am Rand etwas zurücklässt. Und das Erstaunliche ist, diese Frau, die fällt sofort auf. Das wird auch hier im Text nochmal erwähnt. Sie fällt sofort auf durch ihre Tugend, durch ihre Art und Weise, durch ihr Benehmen. Aber auch durch ihren Fleiß. Wie sie doch für diese alte Schwiegermutter sorgt. Und das fällt auch dem Boas auf. Und wir sehen, dass sich die Naomi auf einmal Sorgen um die Ruth macht. Naomi war schon älter, hätte sagen können, ja gut, lang habe ich nicht mehr. Ich kann nichts mehr von diesem Leben erwarten. Aber sie denkt sich, was ist mit dieser jungen Frau? Bei der steht das ganze Leben noch bevor. Sie will die Ruhe verschaffen. Ich denke, bei all der Ruhe ist doch eine innere Aufgewühltheit da gewesen. Eine Sorge vor der Zukunft, wie wird es werden, wie wird es kommen. Und so ist es doch mit uns allen, mit uns Menschen. Wir würden gerne wissen, wir würden gerne die Sicherheiten haben. Deshalb gibt es so viele Versicherungen in Deutschland. Wir wollen immer alles abgesichert wissen. Wir möchten gerne nicht ins Ungewisse gehen. Wir möchten gerne alles im Griff haben, alles festhalten, alles irgendwie steuern können, zu jeder Zeit. Wir denken, dass uns das dann auch Ruhe gibt. Aber ich habe den Eindruck, umso mehr Sicherheit und mehr Versicherung wir abschließen, umso unsicherer fühlen wir uns. Die Naomi, die sieht da auch diesen Boas, der ein wunderbares Vorbild auf unseren Herrn Jesus ist, der ein gottesfürchtiger Mann war. Und er wird uns auch wunderbar beschrieben. Er war mit Sicherheit ein fehlerhafter Mann. Er muss auch seine Macken gehabt haben, so wie jeder Mensch auch. Aber die werden uns hier nicht berichtet, sondern er wird uns als ein wunderbarer, gutmütiger Großgrundbesitzer gezeigt, der einfach auch mit den Verachteten nicht schlimm umgegangen ist oder böse. Sie war ja eine, die, wie gesagt schon, aus den Heiden, sie war keine aus dem Volk Israel. Sie hatte keine Ansprüche zu stellen, überhaupt nichts hatte sie zu melden da. Aber dieser Boas sah auf etwas anderes. Er sah auf ihr Inneres, er sah, wer sie wirklich war. Er betont es auch noch ihre Tugenden, die wunderbar sind. Und nochmal zurück, die Naomi möchte ihr Ruhe verschaffen. Und ich denke, wir sind auch in einer Zeit, die sehr aufgewühlt ist. Bei uns ist noch alles ein bisschen, ja, wir würden mal sagen, es läuft noch alles geordnet. Wenn man die Ukraine sieht, da ist alles drunter und drüber, da ist keine Ruhe mehr. Bei uns ist noch relativ Ruhe, vielleicht die Nachrichtensender, die sind ein bisschen unruhig geworden. Aber bei uns, wir merken nicht arg viel davon. Ja, ein paar Energiepreise gehen hoch, ja. Es gab immer mal solche Zeiten. Aber wir haben nicht wirklich Grund zur Beunruhigung. Und dennoch spricht uns dieses Wort an, wir brauchen Ruhe der Seele. Ruhe im Inneren brauchen wir. Auch wenn wir denken, es ist immer äußerlich alles erledigt. Aber wir brauchen Ruhe in der Seele. Innerlich zur Ruhe zu kommen, ist etwas anderes als äußerlich irgendwie eine künstliche Ruhe zu schaffen. Man merkt das auch immer wieder bei Menschen, die nicht mehr in sich selbst ruhen können oder in Gott ruhen können. Die Ruhe nicht mehr vertragen. Wenn sie zur Ruhe kommen, dann merken sie, wie unruhig sie in ihrem Inneren sind. Sie können es nicht aushalten. Sie brauchen Zerstreuung, maximale Zerstreuung, weil sie die Ruhe nicht mehr ertragen. Sie können nicht mehr zur Besinnung kommen, runterkommen, mal drüber nachdenken, was ist mit meinem Leben, wie geht es weiter. Also ich habe nichts dagegen, wenn man sich mal unterhält, wenn man mal feiert. Ich denke, das ist, der Prediger sagt auch, alles hat seine Zeit, feiern hat seine Zeit. Es hat mit Sicherheit seine Zeit, klar. Aber es ist auch ein Zeichen der Gesellschaft, dass die Psychiater überlaufen sind. Wenn du heute einen Psychiater brauchst, dann tust du dich schwer, einen zu finden. Die Seelennöte nehmen zu. Mehr und mehr. Und der, der eigentlich Ruhe geben kann, der wird nicht gefragt. In Israel war es ja auch so, wir lesen im Hebräer 4, dass Jesus Christus schlussendlich diese Ruhe gebracht hat. Es steht da geschrieben, Josua konnte euch nicht in diese Ruhe einführen. Es geht nicht, ging damals nicht. Der Hebräerbrief wie so ein Brief, der immer zeigt, Christus ist besser als das, was im Alten Testament war. Und Christus ist die bessere Ruhe als die Ruhe vom Josua. Also das irdische Erbe, das mag gut gewesen sein, aber ihr seid nie zur Ruhe gekommen da drinnen. Es war unvollkommen. Jesus Christus hat diese Ruhe vollkommen gemacht. Und alle, die an ihn glauben, die werden in diese innere Ruhe einkehren. Die werden Ruhe in ihrem Herzen finden. Das ist ein Versprechen. Und das auch wieder ein wunderbares Beispiel von diesem Boas auf den Herrn Jesus hin. Diese Ruhe, die Ruth auch finden sollte. Wenn wir dann weiter die Ruth betrachten, wie sie einfach vertraut. Sie geht ihren Weg weiter und ist nicht unruhig, sondern sie vertraut auf ihre Schwiegermutter, die ihr da eine sehr, sehr gute Hilfe ist. Und es ist doch schön zu sehen, wie man sich gegenseitig doch, auch wenn man mit dem Herrn unterwegs ist, egal ob Generationen Unterschiede gibt oder nicht, wie schön es sein kann, wenn es funktioniert, wenn man sich gegenseitig unterstützen kann. Ich finde es auch so schön, die Art und Weise, wie die Naomi mit ihr spricht. Sie erteilt ihr nicht Befehle, sondern gibt ihr Ratschläge. Und so eine liebevolle Art und Weise und versucht ihr zu helfen und zeigt ihr auch wirklich ihre Liebe. Und die Ruth ist natürlich da offen und vertraut. Wir haben gelesen, dass die Ruth dann auf diese Tenne gegangen ist zum Boas. Und wenn wir uns das so bildlich vorstellen, da geht eine ledige Frau einfach auf eine Tenne und der Mann ist dort allein. Das hätte natürlich Gerede gegeben und alles Mögliche. Das hätte man sagen können, das kann nicht machen, geht nicht. Gut, in der heutigen Zeit wäre das vielleicht weniger ein Thema. Aber dennoch gäbe es Gerede, was haben die miteinander, was geht da, was ist da los? Aber wir sehen, dass es da eigentlich ja was ganz anders ging. Es ging um ganz wichtige Dinge zu besprechen und die Ruth sollte das, was ihr auch zusteht, auch einfordern. Es war nicht so, dass die Ruth einfach nur daheim sitzen musste und nur warten sollte und nichts tun sollte, sondern sie hatte auch Aufgabe. Sie sollte auch ihre Willenserklärung zeigen, dass sie auch Teil dieses Volkes sein wollte, dass sie auch dieses Erbe haben wollte. Und ich denke, das ist auch ein gutes Bild und eine gute Ermahnung auch für uns. Es ist nicht einfach genug, in die Gemeinde zu kommen am Sonntag und dann kriegst du, was du kriegst, sondern diese Eigeninitiative zu ergreifen, zu sagen, wenn ich was von dem Herrn möchte, dann muss ich von mir persönlich aus zu ihm auch gehen, auf ihn zugehen und sagen, Herr, ich möchte was von dir. Der Herr möchte erbeten haben, wissen, was er uns geben soll. Natürlich weiß er, was wir bedürfen, aber darin besteht doch der Dialog, darin besteht doch die Beziehung. Hier war es natürlich der erste Kontakt und ich denke, so ist es auch bei einer Bekehrung. Es ist natürlich so, dass der Herr Jesus das Herz vorbereitet, dass Gott das Herz vorbereitet und alles. Und dennoch, weil Gott uns als Wesen geschaffen hat mit einem Willen, ist es unsere Verantwortung einfach, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, Herr, ich will, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte Anteil haben an dir. Ich möchte, dass du mich erlöst aus meiner Situation, die ziemlich ausweglos ist. Und da sehen wir auch wieder auf der einen Seite, wie es immer so zweigleisig, das ist mir immer wieder wichtig in der Bibel, wie man das Zweigleisige doch sieht, dass wenn Gott mit Menschen umgeht, auf der einen Seite Gottes vollkommenes Handeln und auf der anderen Seite die Verantwortung des Menschen. Es geht immer parallel miteinander. Wir sind keine Roboter, die Gott steuert und sagt, du machst nichts und dann drehe ich den Schalter an und dann läufst du. Sondern es geht alles, was mit Gott zusammenhängt, immer aus einer Beziehung heraus. Gott hat uns so geschaffen. Und so ist es auch hier mit Boas und der Ruth. Und die Ruth, die geht natürlich hin. Sie ist nicht aufdringlich, sondern sie legt sich hin und wartet einfach. So wie auch die Naomi gesagt hat. Sie ist nicht frech, sie ist nicht aufmüpfig und sagt, hey, ich habe einen Spruch. Aber sie spricht Klartext. Sie sagt, du bist der Löser. Sie sagt, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist der Löser. Also sie ist nicht, dass sie sagt, boah, weißt du, du bist Löser, du hast die Pflicht, das zu tun, weil ich ja die Frau vom Machlon bin. Sondern sie weiß, wo ihre Position ist. Und sie tut es in einer wunderbaren und bescheidenen Art und Weise. Und ich finde das auch sehr, sehr schön, weil es, ich denke, das gefällt keiner, wenn man immer so Dinge einfordert. Kennen wir das vielleicht von Kindern auch, wenn die Kinder, man hat sie ja lieb und man gibt ihnen gerne was, aber wenn Kinder dann vor einem stehen und Dinge richtig knallhart einfordern, weißt du, dann gibt man ungern. Zumindest gegen mir geht es dann so. Und ich denke, das ist einfach schwierig, auch in einer Beziehung. Aber es ist wichtig, dass wir Klartext reden. Auch wenn im Bild wieder gesehen zu dem Herrn Jesus, wenn wir zu ihm kommen und ihm etwas bitten, da sollten wir konkret sein. Was wollen wir eigentlich? Es gibt so viele allgemeine Gebete, dass man, Herr, gib du alles, mach alles gut. Ja, was das auch immer bedeutet. Aber ich denke, eine Beziehung lebt auch darum, dass man ganz konkret sagt, Herr, ich habe im Moment das und das und das Problem. Was soll ich machen? Hilf mir, ich komme da nicht mehr weiter. Einfach konkret zu sagen, wo genau das Problem ist. Wo man genau die Not hat. Wo man genau die Unruhe in sich hat. Wo man Hilfe von Gott braucht. Das ist unglaublich wichtig, dass wir da ganz konkret mit Gott so sprechen, die Dinge beim Namen nennen. Und die Antwort von Boas ist auch, gesegnet seist du vom Herrn. Und ich denke, auch da sehen wir wieder ein Bild in unserem Herrn Jesus. Er wird uns nicht abweisen, wenn wir in einer würdigen Art und Weise zu ihm kommen und etwas von ihm bitten. Auch wieder dieses wunderbare Bild, der Boas, der sagt nicht, hey, was machst du hier? Geh weg. Was denken die Leute? Du bringst mich in komische Situation hier. Was denkst du dir eigentlich? Ganz im Gegenteil, er bleibt ganz besonnen und sagt, und gibt dir auch noch ein schönes Zeugnis. Er sagt dir, man spricht über dich, was für eine tugendhafte Frau du bist. Und das ist ein wunderschönes Zeugnis, dass schon das Volk Israel über eine Heidin sprechen, was eine tugendhafte Frau sie ist, weil sie mit Gott lebte. Also in der Situation damals, Hut ab. Da waren mit Sicherheit auch viele Israeliten auf ganz anderen Wegen unterwegs. Aber diese Moabitin, diese Heidin, die kam dahin und hatte ruckzuck ein wunderbares Zeugnis. Und noch etwas sagt er zu ihr, er bewundert ihre Tugend, dass sie sich nicht an die jungen Männer rangemacht hat. Anscheinend, wenn ich das so lese, muss sie wohl auch eine sehr hübsche Frau gewesen sein, die Ruth. Denn wenn der Boas das so sagt, dass sie praktisch Chancen bei den jungen Männern gehabt hätte, können wir davon ausgehen, ja, das war mit Sicherheit auch eine hübsche Frau. Aber es war dir nicht wichtig, da irgendwie schnelle, oberflächliche Beziehungen zu haben, sondern es ging ihr um viel, viel mehr. Und das ist etwas, was sie auszeichnete, dass sie einen Weitblick hatte. Es war nicht für einen schnellen Spaß, sondern sie hat die Ruhe in sich gesucht, die innere Ruhe, die Gott gibt. Und die hat Gott ihr auch gegeben. Und der Boas, der hat es genau gesehen. Und er hat sehr wohl gesehen, hey, die hätte einen ganz anderen haben können. Viel jüngeren, viel besser aussehenden als mich jetzt. Aber darum ging es nicht. Und ich denke, es ist auch ein Hinweis an die jungen Leute, die vielleicht einen Partner suchen oder sonstiges. Ja, einen Partner fürs Leben. Natürlich, es kommt immer mal der Zeitpunkt, wo man es sieht. Worauf achte ich? Worauf gucke ich? Ich denke, dann war es mit Sicherheit nicht vernehmlich, dass die eine hübsche Frau ist. Mit Sicherheit nicht. Und ich denke, das entgeht auch keinem Mann. So sind wir nun mal Männer. Aber dennoch soll man sich nicht blenden lassen. Das ist bei weitem nicht alles. Sondern es geht darum, wie es im Herzen aussieht. Hat man seine Baustellen im Leben bewältigt? Ist man bereit für eine Beziehung? Das war die Ruth. Wir sehen, dass der Boas sie dann beschenkt. Er gibt ihr ganz viel Gerste mit. Ich habe sie sich nachgerechnet, wie viel ist, aber es scheint wohl einiges zu sein. 30 Kilo. Das dürfte heute eine Frau gar nicht tragen. Ich denke, 15 Kilo ist Grenze. Männer 25 und so nach der BG-Norm. Tja, aber ich denke, das war ja egal. Umso mehr zeigt es einfach, wie freigebig der Boas war. Er hatte sie aufgeladen, dass sie es zu ihrer Schwiegermutter gibt. Er hat ihm Überfluss gegeben. Und das ist auch etwas Schönes. Auch ein Bild auf unseren Jesus, der nicht einfach nur so gibt aus seinem Reichtum, sondern er gibt nach seinem Reichtum, steht in der Bibel. Das ist was anderes. Er gibt gemäß seines Reichtums, so beschenkt Gott. Es gibt ja Reiche, die geben ein bisschen was, spenden aus ihrem Reichtum so. Am besten noch vor dem Fernseher, dass alle mitbekommen. Aber so gibt der Herr nicht. Und auch so war auch der Boas hier, ein wirklich freigebiger Mann, der hart gearbeitet hatte dafür, der den ganzen Tag auf der Tenne gedroschen. Aber er gibt es ihr mit, damit er nicht leer kommt. Und wir sehen aber auch, dass hier danach, dass er sagte, warte. Also er wollte nicht gemeinsam mit ihr von der Tenne rumgehen, genau deswegen, weil er nicht wollte, dass Gerede entsteht. Es war nicht so, dass der Boas ein schlechtes Gewissen hatte. Aber ich denke, das kennen wir alle. Es gibt immer Menschen, die Gerede verbreiten möchten, die andere Menschen schlecht machen möchten, die irgendwie immer was suchen. Und er ist natürlich darauf bedacht, auch erstens die Ruth auch nicht zu beschmutzen oder ihr nicht Böses zu tun, sondern sie zu beschützen, auch ihren Ruf zu beschützen, der durchaus gerechtfertigt war, damit nicht irgendwelche Lästermäuler ihren Ruf zerstören, ungerechterweise, sondern dass man auch den bösen Schein meidet. Es musste ja nicht sein. Es war ja offensichtlich, sie waren da zusammen, zu zweit auf der Tenne, also das war jetzt kein Geheimnis und sie wussten ja vor Gott ganz genau, was gelaufen war. Es war jetzt nichts Böses passiert oder sonstiges. Aber dennoch sind wir Menschen und wir kennen das. Und ich denke, da können wir auch lernen daraus, dass wir mit den Unzulänglichkeiten der Menschen doch rechnen müssen. Auch wenn wir denken, Herr, da ist ja nichts dabei. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo wir denken können, es gibt Menschen, die damit nicht umgehen können. Wo wir um diesen Menschen willen einfach mal sagen, komm, ich verzichte auf mein Recht hier. Ich weiß, ich habe vor Gott ein reines Gewissen, aber um niemandem einen Anstoß zu geben oder jemandem Ursache zu geben, zu lästern, brauchen wir das nicht. Und so beschützt er sie vor Lästern, vor einem schlechten Ruf, den sie nicht verdient hat. Weil das Zeugnis stand ganz klar, sie war eine absolut tugendhafte Frau. Und das hätte natürlich die ganzen letzten Male auf den Plan gebracht und gesagt, da seht ihr, jetzt kommt's raus, die aus Moab. Hat man doch gewusst. Das kann doch nichts Gutes sein. Das ist doch eine Heidin. Aber so war es dann nicht. Und wir sehen auch in dieser ganzen Situation dann am Schluss des Kapitels 3, sie ist immer auf Vertrauen gesetzt, die Ruth. Die ganze Zeit muss sie vertrauen. Sie vertraut ihrer Schwiegermutter, dann vertraut sie dem Boas. Da kommt sie wieder nach Hause und da ist wieder ihre Schwiegermutter und sagt, vertraue, warte ab. Jetzt ist wieder Zeit zu warten. Und das ist immer so eine Herausforderung auch im persönlichen Leben mit Gott, wo ich für mich auch manchmal schwer tue, wo ich sage, wann soll ich was machen und wann soll ich warten? Es gibt Zeiten, wo man aktiv sein soll und es gibt Zeiten, wo man warten soll. Bei der Ruth war es relativ, die Ansage war klar von der Naomi her. Aber ich denke, bei uns Christen ist es doch so, manchmal ist es besser, man hält den Mund, man ist ruhig und manchmal ist es Bedarf, dass man unbedingt was sagt oder was tut. Und das ganz herauszufinden, ist gar nicht so einfach. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir eben in dieser Verbindung mit dem Herrn Jesus sind, dass er uns da lenken kann. Das finden wir auch nicht in der Bibel, so eine Schablone zu sagen, so, wenn das passiert, dann machst du das und wenn das passiert, dann machst du das. Viele Christen hätten das gerne, so eine Checkliste, was ist wann. Weil ihnen vielleicht die Beziehung zu Gott ein bisschen anstrengend ist oder ich weiß es nicht warum. Aber so ist einfach Gott nicht. Ich bringe mir die zwei Begebenheiten. Gott kann in einer Situation unterschiedliche Dinge erteilen. Zum Beispiel damals mit dem David. David hat ja zwei Kriege gegen die Philister geführt. Und einmal sagt Gott, geh und kämpfe. Und einmal sagt er, geh nicht. Versteck dich im Hinterhalt und warte. Also ist ja, David hat zweimal die gleiche Situation vor sich. Das ist ein ganz schönes Beispiel. Und an diesen zwei Situationen sagt Gott einmal, geh und einmal sagt er, geh nicht. Und beides Mal gibt der Sieg. Und es hat nur funktioniert, weil dieser David mit Gott in Kontakt war. Weil er ihn gefragt hat, was soll ich tun? Und ich denke, so ist es auch bei uns im Leben. Wenn wir nicht in Kontakt mit Gott sind, kann er auch nicht mit uns sprechen. Er kann uns auch nicht sagen, mach das oder mach jenes. Wir haben einfach keine Ahnung. Wir machen dann irgendetwas, was wir denken, dass gerade gut ist. Vielleicht meinen wir es auch gut. Aber es ist noch besser, wenn Gott uns leitet und uns da diese Entscheidungen gibt. Wir sehen, Boas, der geht dann zum Stadttor und er erledigt das. Genauso wie der Naomi gesagt hat. Der hat keinen Ruhgeber. Er hat gesagt, ich muss das erledigen. Das war ein ehrenvoller Mann. Und er geht dahin und dann sieht er diesen Löser, der noch näher verwandt war mit dem Machlon, mit dem Elimelech. Und sagt ihm, die Naomi verkauft ihr Erbstück, ihr Land, das sie zurückgelassen hatte, als sie nach Moab gingen. Willst du es lösen? Du bist näher verwandt, also du hast das Recht, es zu lösen. Es war ja so eine Vorschrift, dass alles im Stamm auch bleibt, dass die Erbschaften nicht so in andere Regionen oder verteilen. Das hat Gott so vorgesehen. Und er sagt, natürlich, das Land, super, ich nehme es. Und dann sagt er, ja, aber dann nimmst du auch die Ruth. Und dann sagt er etwas ganz Besonderes, und dann sehen wir auch die Sichtweisen. Er sagt, ich nehme sie nicht, weil sonst würde ich mein Erbteil verderben. Erst als die Rut zur Sprache kam, sagte dieser Löse, das mache ich nicht, sonst tue ich mein Erbteil verderben. Es war eine ganz andere Sichtweise. Möglicherweise hat dieser Löser darauf gesehen, das ist eine Heidin, die passt in meinen Stammbaum gar nicht rein. Das Verständnis war ganz klar, man heiratet einen Israeliten, das muss natürlich, das waren aus dem Stamme Juda. Also, nee, die passt in meine Familie nicht rein, das ist eine Moabitin. Dieser Mann hat nur die Oberfläche gesehen. Das Grundstück, ja, die Frau, nein. Sie verdirbt mein Erbteil. Ich finde es so hart, wie er das sagt. Obwohl diese Frau so ein tolles Zeugnis in dieser Stadt hat, sagt er, sie verdirbt mein Erbteil. Da sieht man auch, dass man auch unterschiedliche Sichtweisen auf die Dinge haben kann, auch in geistlicher Sicht. Und umso mehr leuchtet auch diese Boas hervor, der einfach an das Herz, das Herz der Ruth zieht. Diese, die keine Ansprüche hatte, die auch ein Bild von uns ist, von uns aus den Nationen, die keinen Anspruch an dem ganzen Bund hatten, an den ganzen Bündnissen, an allem. Wir hatten keinen Anspruch daran, keinen Teil daran, nichts. Gar nichts hatten wir. Und wir sehen dann weiter, dass er sagt, nee, nimm's und der Boas macht es fest. Mit dem Tausch von dem Schuh sagt er so, ich übernehme das. Ich mache das fest in Anwesenheit von 10 Zeugen im Stadttor, sodass alles mitbekommen. Und das finde ich so schön, der Boas schämt sich dieser Frau nicht. Und das tut auch unser Herr nicht, er schämt sich unser nicht. Auch wenn wir manchmal wirklich so unzulänglich sind und so viel Schande ihm machen, aber er schämt sich unser nicht. Boas macht es fest und er hält sein Wort und er ist 100% zuverlässig und er erledigt, was er zu erledigen hatte. Es ist auch schön zu sehen, wie Gott auch dieses Volk dann nachher wirklich eine Weissagung machen lässt. Wie sie ihn segnen und sagen, dass sein Haus wie das Haus der Lea und der Rahel ist. Das ist ein großer Segen. Wenn man überlegt, das war eine Moabitin. Und sie sagen dem Boas sowas. Die vergleichen die Ruth mit der Rahel und mit der Lea. Also das ist schon, da denke ich mir, was hat Gott da bewirkt, dass diese Menschen sowas sagen, diesen Segen, unbewusst. Die wussten mit Sicherheit nicht, wie das weitergeht. Auch deswegen ist auch an dieses Buch, dieser kurze Stammbaum noch angehängt. Der ist nicht unwichtig, der ist sehr, sehr wichtig, den wir am Schluss gelesen haben. Das heißt, es sind diese, ja, die Mütter Israels sozusagen, Lea und Rahel, das sind die Frauen vom Jakob, vom Erzvater Jakob. Und sie sagt, im Prinzip war das eine, ja, eine prophetische Rede dieser Ältesten. Gott hat sie dazu gebraucht. Und dann war das für den Boas auch gut. Dann hat er seinen Worten auch Taten folgen lassen. Er hat die Ruth zu sich genommen und auch die Naomi hat er zu sich genommen. Lesen wir, dass er sie auch versorgt hat. Ja, und die Ruth wurde seine Frau. Und die bekommt dann diesen Jungen, diesen Obed. Und dann sind sie glücklich. Dann ist auch für die Naomi wieder ein Sinn in ihrem Leben. Auf der einen Seite, wir lesen, dass sie seine Pflegerin wurde, die Pflegerin von Obed. Und wo die Nachbarn sprachen, der Naomi ist ein Sohn geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und dies ist der Stammbaum des Peretz. Peretz zeugte Hezron, Hezron Ram, Ram, Abinadab. Abinadab zeugte Nashon, da schon Salmon, Salmon den Boas und Boas den Obed. Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Das heißt, der Obed ist der Großvater vom David gewesen. Aber dieser erste Löser, der hat sich das nie träumen lassen. Der hat sich da irgendwie vertan gehabt. Ruth ist eine von den Heidinnen im Stammbaum unseres Herrn Jesus. Nach der Rahab und der Bathseba, das sind die anderen zwei Frauen, die auch noch im Stammbaum von Herrn Jesus erscheinen, die nicht Israelitinnen waren und die ausdrücklich erwähnt sind. Sie sind Gott wichtig. Erwähnt sie immer wieder auch in den Geschlechtsregistern. Weil Gott uns eins mitteilen möchte. Es ist ihm nicht wichtig, welche Herkunft du hast. Welche Hautfarbe oder was auch immer. Es interessiert dich nicht. Sondern Gott interessiert es, wo dein Herz ist. Vertraust du ihm von ganzem Herzen? So wie die Ruth. Lässt du ihn in dein Leben eingreifen? Lässt du ihn, dass er Besitz von dir nimmt? Lässt du ihn in die Gemeinschaft mit dir, dass er dir in deinem Leben hilft? Lässt du ihn da rein? Dann kann Gott einen Segen schenken. Dann wird Gott etwas Großartiges machen. Oder machst du es wie dieser eine Löser, der sagt, nee, ich habe das im Griff, ich kann das abschätzen, das ist nichts für mich. Und dazu möchte ich jeden ermutigen, Ruth dürfte ein Werkzeug und ein gutes Zeugnis sein in einer sehr kaputten Welt damals. Und wir dürfen das auch sein heute. Und dazu möchte ich jeden alle ermutigen, bleiben wir in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, bleiben wir bei ihm, lassen Sie uns von ihm sagen, was dran ist, dann werden wir ein gutes Zeugnis sein. Und dann wird unser Leben gelingen und vor allem nachhaltig gelingen. Nachhaltigkeit ist ja jetzt ein Riesenthema. Jeder denkt, wenn er ein bisschen Plastik spart, dann ist er nachhaltig. Aber nachhaltig ist, wenn du für die Ewigkeit vorgesorgt hast, dann bist du nachhaltig. Und zwar sehr nachhaltig. Und das ist, was viele aus dem Fokus verlieren. Das möchte ich uns mitgeben, dass wir die Dinge, die wir im Leben entscheiden, doch etwas die Ewigkeit mehr einbauen in unsere Sichtweise. Amen.